Einen wunderschönen guten Morgen und ein frohes Neues auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingekommen und ich freue mich voll und fühle mich voll geehrt, dass ich heute Morgen den ersten Sonntag in diesem Jahr für euch predigen darf und zu euch sprechen darf. Mein Schwager ist Sachverständiger für Elektrotechnik, Explosionsschutz und funktionale Sicherheit. Vielleicht geht es euch wie mir. Als ich das erste Mal gehört habe, hatte ich nur so dicke Fragezeichen in meinem Kopf und denke so, was macht man da denn? Keine Sorge, ich kann euch helfen. Er arbeitet bei einem Unternehmen, was Sicherheitszertifikate ausstellt. Das bedeutet, er fährt durch die Gegend, besucht unterschiedliche Unternehmen und überprüft da, ob das vorgeschriebene Maß an Sicherheit erreicht ist. Also wenn man sich die Jahreslosung anschaut, das könnte so ein bisschen so sein Motto für seine Arbeit sein. Er ist an unterschiedlichen Orten einfach tätig. Betriebe, bei denen er besonders viel unterwegs ist, sind Tankstellen. Und gerade da ist es ja mit all dem Benzin und all den Dingen, die da unterwegs sind und all die Materialien, mit denen man da arbeitet. Explosionsschutz, besonders wichtig, dass man da unterwegs ist. Und das Potenzial, was da an Explosionen passieren kann, das wäre ganz schön katastrophal. Das wäre ganz schön gravierend, was da passiert. Und ich glaube, gerade bei solchen Orten können wir alle ganz dankbar sein, wenn diese Orte da hinterhergehen und solche Prüfungen machen und solche Betriebe einfach regelmäßig überprüft werden. Aber wie die Jahreslosung schon darauf hindeutet, nicht nur das braucht regelmäßige Prüfungen. Wir haben gerade schon aus dem 1. Thessalonicher Brief die Lesung gehört. Da kommt die Jahreslosung her und wir haben das da schon einmal mitkriegen können. Wir wollen in diesen Text gleich noch einmal reinschauen, aber bevor wir das machen, noch einmal den textlichen Kontext. Im ersten Brief von Paulus an die Thessalonicher, der gilt übrigens als einer der frühesten erhaltenen Briefe, also eines der frühesten Schriftstücke, die wir von der Bibel gefunden haben. Da finden wir im letzten Kapitel seine Schlussermahnungen, seine Wünsche, seine Aufforderungen an die Gemeinde in Thessalonich. In diesem Abschnitt, wo wir die Losung finden, spricht Paulus unter anderem auch über die prophetische Rede und wie die Gemeinde damit umgehen soll. Wir lesen einmal im 1. Thessalonicher 5, die Verse 19 bis 22. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles, was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein. In welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Prüft alles und was gut ist, nehmt an. Oder wie andere Übersetzungen auch sagen, prüft alles und behaltet das Gute. Ein Vers, der eine ganz klare Aufforderung an die Gemeinde ist. Werdet aktiv, prüft alles und behaltet das Gute. Während ich mich mit diesem Vers beschäftigt habe, empfand ich das aber auch als eine ganz schöne Anforderung und eine ganz schöne Herausforderung. Prüft alles? Wirklich alles? So, das ist ganz schön viel, so, wenn man sich das mal im Alltag anschaut. Und bei der Aufforderung prüft, gehen meine Gedanken auch ganz schnell hin zu Prüfungen, die man vielleicht in der Schule mal nicht bestanden hat. Eine Fahrprüfung oder Prüfungen, wo man am Ende das Gefühl hatte, boah, bin ich überhaupt gut genug? Kriege ich das überhaupt hin? Prüfung ist auch immer mit Unsicherheit und mit irgendwie so einem komischen Gefühl verbunden. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass ihr Aussagen von Personen in eurem Umfeld hinterfragt habt oder dass ihr mal Anfragen daran hattet und die Person hat nicht gut reagiert und die Person sagte, vertraust du nicht, was ich dir gerade erzähle? Und zur Krönung kommt bei diesem Vers ja noch dazu, behaltet das Gute. Ich weiß nicht, ich finde das eine ganz schön schwere Frage. Was ist gut? Was ist das nicht irgendwie ganz schön subjektiv, von Menschen zu Menschen anders? Der eine findet das gut, der andere findet das gut. Unser Vers ist also definitiv eine Aufforderung zum Handeln, aber auch eine ganz schöne Herausforderung für unser Jahr 2025. Aber in welcher Situation befinden sich die Leute, zu denen Paulus da spricht, eigentlich gerade? Der erste Thessalonicher Brief, wo wir unsere Jahreslosung finden, wurde etwa 50 nach Christus von Paulus während seiner zweiten Missionsreise verfasst, wo er gerade in Korinth war. Paulus hatte die Stadt Thessalonik, heute Thessaloniki, auf seiner ersten Missionsreise besucht und dort eine christliche Gemeinde gegründet. Doch musste er aufgrund von Verfolgung ganz schön schnell fliehen. Wenn ihr euch gerade nochmal fragt, Thessaloniki, wo war das nochmal? Wir haben hier die Karte, ja, Thessaloniki lag in Griechenland und da, wo der rote Pfeil ist. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen, ist Thessaloniki. Ja, Thessaloniki, ganz nah am Wasser, war eine Hafenstadt, da war immer ganz viel los, ganz viele Kulturen und das war ein Zentrum, wo ganz viele Menschen früher waren, ganz viele Religionen auch waren in der Zeit, wo Paulus diese Stadt besucht hat. In der Apostelgeschichte können wir lesen, als Paulus dort zu Besuch war, dass er über 3 Sabbate, also etwa 3 Wochen dort war. Und in dieser Zeit glaubten und hörten einige Menschen das, was er über Jesus erzählt hat. Und diese Menschen wurden zur Gemeinde und haben sich zusammengefunden als Gemeinde in Thessaloniki. Obwohl Paulus nur so eine ganz kurze Zeit war, was sind 3 Wochen, hat er sich wirklich ganz viel Herz eben in diese Gemeinde reingegeben und er sorgte sich um das Wohlergehen der jungen Gemeinde, was auch mit viel Verfolgung und mit Herausforderungen konfrontiert war. Diese Stadt von lauter Kulturen, lauter Religionen war so vielfältig und dadurch hatte die Gemeinde eben auch ganz viel Kontakt mit unterschiedlichen Einflüssen und unterschiedlichen Menschen. Die Gemeinde stand vor unglaublich vielen Herausforderungen. In dieser Zeit existierten noch keine Evangelien, es existierten noch keine kirchlichen Ämter oder Strukturen, die helfen konnten und Richtschnur sein konnten für eine Gemeinde in ihrer Entstehungsphase. Es war eine Zeit des Aufbruchs, wo die Kraft des Heiligen Geistes die Christen leitete und begleitete. Aber es war auch eine Zeit der Unsicherheit. Menschen, die zuvor ganz anders gelebt hatten, haben ihr Leben umgekrempelt und zum Glauben an Jesus sind sie gekommen. Und sie hatten quasi nur 3 Wochen Crashkurs bei Paulus, bevor sie selbstständig im Vertrauen auf den Heiligen Geist sich zurechtfinden mussten. Ich finde das so krass. Stellt euch das mal vor. Ja? Man lebt sein Leben und hört eine Botschaft, die sein Leben verändert. Man hört eine Botschaft, die einen auffordert, anders zu leben, irgendwie anders an Jesus auch zu glauben, an jemanden zu glauben und wirklich anders in Gemeinschaft mit anderen Leuten umzugehen. Und das ist eine Botschaft, wo man richtig motiviert ist und wo man dann Lust hat, mehr zu lernen. Man krempelt sein Leben um und nach 3 Wochen ist so die Person, die der Mentor war, ist dann auf einmal weg. Und dann stehst du da und denkst, 3 Wochen ist nicht so lang und wie geht das denn? Wie soll ich denn meine Gemeinde leben? Wie sollen wir als Gemeinde leben? Wie soll ich mit Menschen umgehen? Wie lebe ich Glauben? Wie erkenne ich Gutes von Schlechtem? Ganz viele Fragen, die einem da in den Kopf kommen können. Es herrscht Unsicherheit und dann bist du in dieser Stadt gefüllt von Einflüssen, von vielen Kulturen und vielen Religionen. Alle sagen zu den Fragen, die du hast, was anderes. Manche von ihnen behaupten sogar, hey, ich habe eine Nachricht von Gott. Ja, manche kommen zu dir und sagen, Gott hat mir gesagt. Ja, Woher willst du denn wissen, dass das stimmt? Wie kann ich erkennen, dass der Heilige Geist in den Menschen wirkt? Und genau in so eine solche Situation spricht Paulus diese Aufforderung. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Also Paulus sagt der Gemeinde, hey, seid aufmerksam, ihr müsst keine Angst haben. Gott spricht. Gott nutzt den Heiligen Geist und er spricht. Und er spricht die Aufforderung, wir sollen alles prüfen und das Gute behalten. Diese Worte sind nicht nur Aufforderung, sondern auch eine Ermutigung zur Veränderung. Sie sagen uns, bleibt nicht stehen, wo ihr seid. Seid aufmerksam, hört zu und handelt. Dabei müsst ihr euch nicht von jedem erzählen lassen, er habe eine Nachricht von Gott erhalten. Ihr dürft solche Aussagen nicht nur überprüfen, ihr sollt es auch tun. Gott ist nicht beleidigt, wenn wir Dinge noch einmal überprüfen. Gott sagt uns, und Paulus sagt uns in diesem Vers, wir sollen Dinge noch mal überdenken. Wir dürfen es nicht nur, wir sollen es sogar. Und wir dürfen noch einmal Dinge überdenken und nachfragen. Wenn jemand behauptet, ein prophetisches Wort zu haben, prüft es. Wenn Paulus weiß, dass die Gemeinde mit vielen Herausforderungen konfrontiert ist und er ermutigt sie, nicht einfach passiv abzuwarten, sondern aktiv zu prüfen, was an Gesagtem oder Erlebtem gut und schlecht ist, und er fordert sie auf, das Gute zu bewahren. Vor einiger Zeit, da war ich beim Wocheneinkauf und ich war so ein bisschen in Eile und ihr kennt das vielleicht, ne? Manchmal ist man in Eile, es kommt noch Besuch und dann irgendwie weiß man nicht, läuft man durch und ich hatte so ein paar Standardsachen eingekauft, ne? Gemüse, Eier, Käse glaube ich noch. Und beim Einkaufen alles klappte, ne? Ich konnte schnell durchgehen, habe alles ordentlich eingepackt und alles war irgendwie, ne? Klappte gut. Ich kam nach Hause und beim Auspacken, ich griff in die Tasche und hatte auf einmal flüssiges Ei in der Hand. Lecker. Ich glaube, das Gefühl kennen viele schon. Nicht? Ich hatte das ordentlich eingepackt, deswegen kann ich ganz gut davon ausgehen, dass das wahrscheinlich im Laden schon ein bisschen kaputt war und dann in der Tasche noch nett ausgelaufen ist. Yay, denn was hatte ich vergessen? Den prüfenden Blick einmal in den Eierkarton. Ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt. Man bezahlt für ein kaputtes Ei beim Einkaufen oder andere Lebensmittel, die eigentlich schon ganz schlecht und nicht mehr essbar sind. So einfach dieses Beispiel auch ist, spiegelt es doch die Bedeutung von Prüfen nochmal wieder. Ja, dieses, hey, es lohnt sich nochmal zu prüfen. Etwas gravierender wird es dann natürlich, wenn mein Schwager, von dem ich euch vorhin schon erzählt habe, einen Betrieb überprüft. Für so einen Betrieb ist das alles mit ganz schön viel zusätzlicher Arbeit verbunden. Wenn ihr wisst, wenn ihr auf eure Arbeit mal drüber nachdenkt, wenn da jemand kommt und euren Betrieb prüft oder eure Einrichtung prüft, man ist irgendwie ganz nervös und ganz aufgeregt. Man will alles richtig machen, man will nochmal schauen und überprüft alles selber nochmal, ob auch wirklich alles klappt. Und das ist oft ganz schön mit einem ganz schönen Nervenkitzel verbunden. Doch durch so immer wiederkehrende Prüfungen, die zunächst vielleicht ganz schön unangenehm sind und mit Arbeit erscheinen können, lassen sich Unfälle mit hoher Wahrscheinlichkeit vermeiden. Prüfung schafft eine gewisse Sicherheit. Indem ich prüfe, kann ich auf lange Sicht dazu beitragen, dass Dinge funktionieren. Lebensmittel erfüllen ihren Zweck. Sie können verarbeitet werden und müssen nicht weggeschmissen werden. Die Sicherheit von Menschen kann gewährleistet werden, weil man geprüft hat, ob alles noch so funktioniert, wie es soll. Aussagen, die getroffen werden, werden auf Wahrheit überprüft. Mögliche prophetische Worte, die zukunftsentscheiden können, werden gemeinsam geprüft. Sie können, und durch diese Prüfung entsteht ein gewisses Gefühl von Sicherheit und kann ein Gefühl von Sicherheit entstehen. Was ich noch besonders cool an unserem Vers finde, an unserer Jahreslosung finde, das Verb am Anfang dort steht prüft. Nicht du alleine hast du die Verantwortung dafür, Dinge zu überprüfen. Nein, es steht da prüft, es ist die Mehrzahl, es ist Plural. Du bist nicht allein dafür verantwortlich. Die Prüfung ist ein gemeinsamer Prozess. Die Christinnen und Christen in der Gemeinde gemeinsam mit dem Heiligen Geist dürfen prüfen und das Gute behalten. Sie dürfen sich gemeinsam auf den Weg machen und zusammen sicherstellen, dass sie auch auf dem richtigen Weg gehen. Aber was ist denn jetzt richtig und was ist das Gute? Wenn ich mir unsere heutige Informationsflut anschaue, da bin ich manchmal ganz schön herausgefordert, manchmal auch etwas überfordert. Was finde ich gut? Was finde ich sinnvoll für mein Leben? Und was tut mir vielleicht nicht gut und was ist vielleicht absolut nicht sinnvoll? Welche Dinge dürfen einen Einfluss auf mein Leben haben? Mit unseren Handys und mit den sozialen Medien und mit Internet haben wir Zugriff auf das Wissen der Menschheit und gleichzeitig auch auf das Unwissen der Menschheit. Je nachdem, wo man sich im Internet bewegt, kann man alles finden. Von Verschwörungstheorien, zu Wissenssendungen, zu Influencern, zu Sekten, aber auch zu Kirchen, die ihre Inhalte weiterbringen wollen und mit euch teilen wollen. Vermutlich wird es sich für die Thessalonicher ganz ähnlich angefühlt haben in ihrer Stadt und in ihrem Leben. Überall gab es ganz unterschiedliche Leute, die ihre Inhalte weitergeben wollten. Aber was ist jetzt mit uns? Woher können wir wissen, was gut ist? Was ist unsere Norm, was ist unsere Regel, mit der wir prüfen können? Beim Propheten Micha in der Bibel finden wir eine mögliche Antwort. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben, und demütig sein vor deinem Gott. Drei ganz konkrete Aspekte und drei ganz konkrete Fragen, die man sich stellen kann, wenn man wissen will, ob eine Aussage gut ist und ob man sie behalten möchte. Punkt 1 oder Frage 1 ist, entsprechen die prophetischen Worte oder entsprechen die Dinge dem, was sonst in der Bibel steht? Um die Frage beantworten zu können, ist es ganz wichtig, dass wir auch in die Bibel reinschauen. Es ist ganz wichtig, dass wir wissen, was in der Bibel steht und dass wir diese Bibel lesen, damit wir diese Frage auch wirklich nutzen können und damit uns das hilft. Die zweite Frage oder die zweite Frage, die wir uns da stellen können, ist, sorgen diese Worte dafür, dass wir Menschen, unsere Mitmenschen, besser lieben können? Sorgen diese Worte dafür, dass wir unseren Mitmenschen etwas Gutes tun können, damit, dass wir sie weiterbringen und mittragen können. Und der dritte Aspekt, dienen die Worte dazu, dass wir demütig vor Gott sind? In einer anderen Übersetzung steht, dass wir eng mit ihm verbunden sind, dass wir wirklich in Beziehung mit ihm leben können und mit ihm weitergehen können. Auch Jesus musste in seinem Leben Worte, die ihm gesagt wurden, prüfen. Und ich glaube nicht nur einmal. Ich möchte mit euch heute an das Mal denken, wo Jesus in der Wüste war und 40 Tage lang gefastet hat und der Teufel zu ihm gekommen ist und ihn versucht hat. In den Evangelien können wir das nachlesen. Und der Teufel hat ihn versucht und ihm vermeintliche Wege aus dieser Wüste gezeigt. Er hat ihn herausgefordert. Aber trotzdem schaffte Jesus es immer wieder, einen kühlen Kopf zu bewahren und zu prüfen, ob das, was gesagt ist, stimmt und der Wahrheit entspricht. An einer Stelle wird ganz besonders deutlich, wie wichtig die Frage danach ist, ob das Gesagte dem entspricht, was sonst in der Bibel steht. Wir lesen aus Lukas 4, die Verse 9 bis 13. Der Teufel nahm ihn auch mit nach Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hier herunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Aber Jesus wies ihn auch diesmal zurück. Es steht aber auch in der Schrift, du sollst den Gott, deinen Herrn, nicht herausfordern. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zur Sünde zu verleiten, verließ er ihn für einige Zeit. Ganz schön schlau eigentlich, was der Teufel da macht. Er nutzt die Heilige Schrift. Er denkt, boah, wenn ich ihm was sage, was irgendwie in der Schrift steht, dann wird er schon machen, was ich denke. Ja, dann wird er schon da hinterherkommen. Aber Jesus weiß, wer vor ihm steht. Er weiß, dass er Dinge, die ihm gesagt werden, auch wenn sie in der Heiligen Schrift stehen oder vielleicht auch gerade da, dass er sie hinterfragen kann und prüfen kann, welcher Mensch da vor ihm ist und welche Person da oder welches Wesen da vor ihm ist. Und Jesus weiß auch ganz genau, dass er selektieren soll und dass er das Böse nicht an sich heranlassen soll. Lasst uns das Ganze nochmal zusammenfassen. Schauen wir uns den Thessalonicher Brief und den direkten Kontext des Verses an. Dürfen wir hören, dass wir an einen Gott glauben, der spricht. Wir dürfen, aber nicht nur, sondern wir sollen die Aussagen der Menschen überprüfen, die sagen, dass sie für Gott sprechen. So unangenehm und zeitaufwendig ständiges Prüfen manchmal auch ist, es lohnt sich. Prüfung schafft eine gewisse Sicherheit. Es sorgt dafür, dass Dinge funktionieren, wie sie sollen. Es schafft Klarheit. Und wir haben drei ganz konkrete Fragen, die uns helfen können, zu definieren, ob etwas gut ist. Frage 1, entspricht es dem Wort Gottes? Frage 2, sorgt es dafür, dass wir den Menschen besser lieben können? Und Frage 3, dient es unserer Verbindung zu Gott? Und wenn du dir gerade denkst, okay, drei Fragen, schon nett, aber wenn ich jetzt noch alles hinterfragen soll und boah, das ist alles schon ganz schön viel, möchte ich dir gerade ganz doll Mut machen. Mach dich auf den Weg. Gott ist nicht beleidigt, wenn du ihn hinterfragst. Mach dich auf den Weg und prüfe, wie prophetische Worte, die deine Zukunft betreffen, aber mach dich auch auf den Weg und prüfe, ob Dinge, Werte, Einstellungen, die vielleicht jetzt gerade bei dir sind, die du gerade jetzt oder auch dein Leben lang schon hattest, ob das gut ist und überprüfe genau solche Sachen. Und ja, eine Zeit der Prüfung ist nicht einfach. Ich glaube, alle Leute, die irgendwie gerade noch zur Schule gehen oder regelmäßig Prüfungen haben, die können da ein Lied von singen und wissen, dass Prüfungen und Prüfungsphasen immer wieder anstrengend sind. Aber es lohnt sich. Es sorgt dafür, dass wir nicht stehen bleiben. Es sorgt dafür, dass wir wachsen und dass wir weiterkommen. Und wie grandios ist es doch, dass Gott uns in so einer Zeit der Prüfung nicht alleine durchstehen lässt. Wir dürfen das gemeinsam tun. Wir dürfen unsere Mitmenschen in so einem Prozess mitnehmen oder wir prüfen Dinge, die uns alle gemeinsam treffen, prüfen wir gemeinsam. Wir sind nicht alleine, wir sind in einer Gemeinschaft. Zum Abschluss lese ich noch ein Gebet und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Gott, du schenkst uns Freiheit, gibst uns Hoffnung, willst uns neu machen. Aber wir hängen so sehr an unseren Gewohnheiten und wollen doch am liebsten ganz die alten bleiben. Der Anstrengung aus dem Weg gehen, die Veränderung meiden. Darum will ich dich heute bitten, fang noch einmal neu an, mit uns oder wenigstens mit mir. Allein schaffe ich das nicht. Da hilf, die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Gib mich nicht auf, sondern öffne mir die Augen, das Leben neu zu sehen, damit ich verwandelt werde. Amen.